ich nehme ganz viel Inspiration aus Herausforderungen im Leben. Und deswegen ist ja Stress kommt ja oft mit einer Herausforderung. Und das ist immer so das, was mir Energie gibt und was mich dann beflügelt, egal ob das jetzt im privaten Bereich ist oder im beruflichen Bereich. Deswegen glaube ich, suche ich auch immer so ein bisschen die Herausforderung.
Hallo und herzlich willkommen zum Role Models Podcast. Wir sind David und Isa und wir sprechen hier im Podcast ganz offen und tiefgehend mit mutigen Frauen über ihre persönlichen Erfahrungen, Erkenntnisse und die vielen Facetten, die das Leben so ausmachen. Wir möchten weibliche Vorbilder sichtbar machen und wir hoffen, euch mit diesen Gesprächen Inspiration, Raum zum Nachdenken und die Bestärkung zu geben, Veränderungen voranzutreiben. Für dich und natürlich auch für andere. David und ich sprechen in dieser Folge mit Dr. Sophie Chang. Sophie ist gebürtige Österreicherin und studierte Ärztin. 2015 hat sie Kuno Medical gegründet. Das ist eine Plattform, die die medizinische Versorgung besser und gerechter machen möchte, indem Behandlungen weltweit vermittelt werden können. Wir sprechen mit Sophie über die kritische Auseinandersetzung mit dem Gesundheitssystem, die Herausforderungen des Unternehmerinnen-Daseins und ihre richtig große Mission. Was sind Sophies Energiequellen? Warum und worin sucht sie Grenzerfahrung? Sie teilt sehr persönliche Erkenntnisse, beispielsweise wie sie gelernt hat, nach Hilfe zu fragen, und gibt auch Tipps, wie Gründer und Gründerinnen sozusagen die nächsten Schritte machen können. Rebellion und Revolution, das sind zwei Begriffe bzw. Bezeichnungen, die wir mit dem Gespräch mit ihr verbinden. Und wir haben Sophie als unheimlich ambitioniert, sehr großdenkend und mutig kennengelernt. Und sie möchte wirklich Veränderungen schaffen. Also total beeindruckend. Und vielen Dank an dieser Stelle an dich, Sophie. Auch diesmal ist Schieß Mercedes unser Partner dieser Folge. Schieß Mercedes schickt dir einmal im Monat einen Newsletter mit spannenden Interviews mit starken Frauen und verfolgt damit eine sehr ähnliche Mission wie auch wir bei Role Models. Und im aktuellen Newsletter besucht Christine Krutschnitt die Künstlerin und Bestseller-Autorin Cornelia Funke in ihrem Zuhause in Malibu. Das Interview geht über die besondere Entstehung von Kreativität in der Gemeinschaft, über Mentorship und die Bereitschaft, anderen wirklich zu begegnen. Und zudem gibt es eine Founder-Story über Jessica Heuer, die Gründerin des Kosmetikunternehmens bei Nacht. Und noch ein Hinweis, am 14. Juni findet im Rahmen der neuen Eventreihe The Studio von Schieß Mercedes ein Talk zum Wandel unserer Arbeitskultur statt. Also du kannst dich dazu einfach online dazuklicken und dich inspirieren lassen. Den Link findest du im Newsletter. Abonniere den Newsletter auf newsletter.schießmercedes.de und an dieser Stelle vielen Dank an das Team von Schieß Mercedes für die Unterstützung dieser Folge. Und jetzt geht es los mit dem Role Models Podcast. Das ist Episode Nummer 68 und freut euch sehr auf Sophie Chang.
Cool, wir checken heute ein mit drei Wörtern, die am besten beschreiben, mit welchem Gefühl wir heute ins Gespräch gehen. Ich starte mal, dann hast du ein bisschen Zeit zum Nachzudenken, Sophie. Du auch, Isa. Zwei habe ich im Kopf, dritten muss ich erfinden. Ich fühle mich auf der einen Seite, fühle ich mich etwas mental gefordert, sage ich so. Ich hatte heute 6 Coaching-Sessions mit Führungskräften von einem Kunden in Brüssel, back-to-back. Und sie waren sehr anregend und sehr gut. Ich spüre aber jetzt gerade auch, wie sie so nachwirken. Das ist das erste. Das zweite Gefühl ist aber auch so ein bisschen erfrischt, weil ich 2 von den Sessions hier in Bad Gastein in den Bergen auch im Gehen machen konnte und habe noch ein bisschen die Sonne abgekriegt, bevor es angefangen zu regnen. Und das zweite ist, ich bin sehr vorfreudig auf das Gespräch mit dir. Das dritte war das, ne? Das dritte Wort ist voller Vorfreude auf das Gespräch mit dir, weil du einen Bereich vertrittst oder einen Bereich agierst, der mir so ein bisschen fremd oder fern ist. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du uns in deine Welt ein bisschen eintauchen lässt und mehr über deine Geschichte erzählst. Deswegen sind das meine 3 Wörter.
Ich mach das spontan und kann mich wahrscheinlich an dein erstes Wort anschließen. Ich habe gerade kurz vorher mir noch das Abendessen schnell zugute geführt, weil ich auch seit heute Morgen 8.30 Uhr, glaube ich, in Termin saß und ohne Pause. Das kommt davon, wenn dann das Kind wieder in die Kita geht und man sich die Tage auf einmal wieder so vollpackt. Also auch so ein bisschen mental Overload. Ich habe versucht, vorhin mal so 2 Minuten Meditation, kann ich das nicht nennen, aber einmal so kurz durchatmen. Das habe ich gerade mal 2 Minuten gemacht. Das hilft, glaube ich, ganz gut, um sich dann wieder so anders zu justieren. Also auch so mentale Überlastung. Das zweite Wort, energiegeladen dadurch, dass die Woche ziemlich voll war, aber trotzdem irgendwie ich das Gefühl habe, ich habe wahnsinnig viel geschafft im Sinne von, ich habe so Hebel umlegen können, bei denen ich letzte Woche gedacht habe, oh, das wird schwierig oder oh, das ist komplex. Und da bin ich irgendwie gerade ziemlich beflügelt von. Und das dritte, würde ich sagen, endlich, im Sinne von, endlich schaffen wir es, das Gespräch mit dir zu führen. Wir haben uns gewünscht, dass wir das persönlich machen, aber das holen wir nach, haben wir vorhin schon im Vorgespräch gesagt, mit einem Drink irgendwo im Berliner Kiez. Also endlich im Sinne von, ich freue mich total, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir uns zumindest so sehen und dass wir heute ein bisschen mehr über dich erfahren. Unsere Wege haben sich immer mal wieder gekreuzt, aber nie so eng und direkt. Also ich weiß, wer du bist, ich weiß, was du machst und wir haben uns auf unterschiedlichen Events oder Veranstaltungen gesehen. Aber deswegen freue ich mich, dass wir heute ein bisschen mehr Zeit haben. Und ja, was sind deine 3 Worte?
Ja, vielen Dank. Also mein erstes Wort ist gestresst. Ich war ja jetzt auch so 4 Minuten zu spät, aber genau, es ist unheimlich viel zu tun gerade. Wir gehen jetzt auch bald ins Fundraising rein und dann kommt halt nochmal zum operativen Doing nochmal so eine Ladung drauf. Das ist mein erstes Wort. Das zweite Wort ist, ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, aber energetisiert oder so. Also ich mag Stress auch gerne, von daher ist es teilweise auch sehr positiv für mich, weil mir das Energie gibt und ich das den Eindruck habe oder das Gefühl habe, es geht was weiter, ich kann was machen, da tut sich was. Genau, und das dritte Wort ist Vorfreude, weil ich mich auch total auf den Termin heute gefreut habe. Ich dachte, ihr fragt nie. Ich höre euren Podcast natürlich schon seit Ewigkeiten. Habe nicht jede Folge gehört, aber das ist immer sozusagen auf meiner Subscription-Liste. Und genau, freue mich total, dass ich heute hier sein darf.
Ja, wie schön, dass wir das endlich schaffen. Ich würde gerne bei dem zweiten Wort mal bleiben oder da so ein bisschen andocken. Energetisierend oder energiegebend. Du hast gesagt, das stresst dir auch Energie gibt oder dass dich das beflügelt. Hast du jetzt gerade vielleicht mit Blick auf die letzte Zeit und das, was vor dir liegt oder die stressige Zeit, die vor dir liegt, durch Fundraising etc., hast du noch andere Energiequellen, die du besonders definieren kannst oder genau benennen kannst?
Also ich ja und nein. Also ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der irgendwie sagt, ich muss, weiß nicht, jeden Tag Yoga machen oder Mindfulness praktizieren, damit ich wieder in Balance bin. Also das soll auch jetzt gar nicht despektierlich klingen, aber vielleicht bin ich auch noch gar nicht so weit. Ich nehme ganz viel Inspiration aus Herausforderungen im Leben. Und deswegen ist ja, Stress kommt ja oft mit einer Herausforderung. Und das ist immer so das, was mir Energie gibt und was mich dann beflügelt, egal ob das jetzt im privaten Bereich ist oder im beruflichen Bereich. Deswegen, glaube ich, suche ich auch immer so ein bisschen die Herausforderung in meinem Leben. Das ist das eine. Das andere ist, ich verbringe natürlich unheimlich gerne Zeit mit meiner Tochter, die mittlerweile 14 Monate ist. Und das ist nochmal für mich auch so ein neues Verantwortungsbewusstsein in meinem Leben, das es davor auch noch nicht gegeben hat. Und das gibt mir auch immer sehr viel Energie und Inspiration. Genau, und ja, das sind so meine Hauptpfeiler eigentlich, so einfach das auch klingt, für die Sachen, die ich tue.
Was holst du dir, also was siehst du aus diesen Herausforderungen, die du dir dann suchst?
Also ich habe, glaube ich, ganz früh, also meine Mutter hat mir ganz früh immer gesagt, es ist alles möglich und wenn andere Leute das können, dann kannst du das auch. Und ich glaube, ich habe mir das ganz früh so, ich weiß nicht, dessen angenommen, dass wenn da eine Herausforderung vor mir steht, dass ich eher so dieses, und ich will es jetzt irgendwie knacken und ich will es jetzt irgendwie schaffen oder lösen. Und es gibt mir dann auch keine Ruhe, bis ich dann auch nicht gelöst habe.
Gibt es eine bestimmte Art von Herausforderungen, die dich anziehen?
Also mich ziehen, ich weiß jetzt nicht, ob das extrem ist, aber mich ziehen extreme Herausforderungen an. Also egal, ob das jetzt die Gründung ist oder auch, ich weiß nicht, das Fundraising. Vielleicht, es gibt wahrscheinlich Gründer, die sagen, super easy. Ich finde es nicht easy. Ich finde es immer eine Herausforderung, dies zu tun. Ob das jetzt sozusagen im sportlichen Bereich ist. Ja, aber das soll jetzt auch nicht so klingen, als wenn ich jetzt die ganze Zeit versuche, irgendwelche Probleme in mein Leben zu ziehen, die ich lösen kann. Aber das sind so die Sachen, an denen ich persönlich sehr stark wachse. Und wie gesagt, ich brauche auch nicht die ganze Zeit eine Herausforderung. Aber so ab und zu mal wieder so einen Berg vor mir zu haben, wo ich mir dann überlegen muss, wie kriege ich das denn hin? Ich glaube, das brauche ich schon. Ich habe auch mal schon gesagt, dass für mich so ein Leben auf einer einsamen Insel im Meer, davon träumen einfach viele. Ich glaube, das wäre für mich halt der Horror. Ich würde dann nach einem Tag wegschwimmen wollen.
Würdest du wahrscheinlich eine Herausforderung suchen, wie baue ich jetzt hier ein Boot, um wieder zurückzukommen? Und,
Genau, wie baue ich ein Boot aus Sand oder so?
Wahrscheinlich ist Drang das falsche Wort, aber so diese intrinsische Energiequelle, Herausforderungen anzunehmen, auch ein Grund, warum du dann gegründet hast und gerade in einem Bereich gegründet hast, der, ja, also vor allem, glaube ich, aus unserer Perspektive sehr herausfordernd ist und zumindest klingt das so. Kannst du uns da ein bisschen mit zurücknehmen? Also was so vielleicht die Triggerpunkte oder Momente
waren? Ja, gerne. Also ich bin ja Ärztin vom Hintergrund her. Ich habe sehr, sehr früh quasi übers Studium mit dem Medizinberuf und mit dem Krankenhaus und so weiter war ich schon in Berührung. Und das Krankenhaus und das Thema Medizin, das hat mich auch schon immer fasziniert. Ich wollte auch schon immer Ärztin werden, also so als kleines Kind schon. Ich glaube, da war auch so ein bisschen Bias von meinen Eltern drin, aber das war nicht so, dass es mich nicht interessiert hat, ganz im Gegenteil. Und als ich dann mit dem Studium angefangen habe, habe ich einfach extrem viel Zeit auf der Uni verbracht. Also mehr als ich musste, aber ich fand es einfach so cool dort, irgendwie so auf der Station abzuhängen und Nachtdienste mitzuschieben und so. Und was mir sehr, sehr viel gegeben hat, war die Arbeit am Patienten. Menschen kennenlernen, ihre Probleme kennenlernen, versuchen, die mit ihnen zu lösen, im Kleinen wie im Großen. Ich habe sehr lange auf der Notfallmedizin gearbeitet, wo es ja auch teilweise da sehr große Probleme gibt. Und das, was mich aber in der ganzen Arbeit immer sehr stark gestört hat, war, wie oft Patienten despektierlich behandelt werden im Gesundheitssystem. Und gar nicht, weil das alles irgendwie doofe Leute sind, die Patienten behandeln, sondern das ist einfach dem geschuldet, wie das System aufgebaut ist. Und das ist etwas, womit ich nie fertig werden konnte oder was ich auch nie für mich akzeptieren konnte, dass man sozusagen hinter dem Patienten oft den Menschen einfach nicht mehr sieht. Und es ist dann halt einfach ein Bett oder es ist halt eine Zahl oder es ist halt ein Case. Aber es ist halt ein Mensch, der hat eine Familie und da hängt einfach ganz viel dahinter und er hat halt eine Lebensgeschichte. Und das war so etwas, was mich halt immer gestört hat und wo ich auch versucht habe, durch mein Doing mit Patienten einen Unterschied zu machen. Aber als Einzelperson im One-on-One ist der Impact zwar für den einzelnen Menschen groß, aber der Tag hat auch nur 24 Stunden und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich so das nicht verändern werde im System. Und über die Jahre, also wirklich, hat mich nicht losgelassen. Und über die Jahre bin ich halt an den Punkt gekommen zu sagen, das Gesundheitssystem wird sich so nicht ändern. Das deutsche Gesundheitssystem wird immer so aussehen, wie es heute aussieht. Und ja, es wird inkrementelle Veränderungen geben und Verbesserungen geben, aber im Grundsatz wird sich das nicht ändern. Und das amerikanische Gesundheitssystem wird auch immer so aussehen. Und ich glaube, wenn man etwas ändern möchte, dann hat man zwei Möglichkeiten. Man geht entweder in die Politik und versucht, über Regulation und Regulatorik was zu ändern, oder man trägt sozusagen seinen eigenen Beitrag bei, indem man aus der Seite der Wirtschaft etwas macht. Und das war eben mein Weg, weil ich auch davon überzeugt bin, dass echte Innovation in einem Markt mittlerweile nur aus der Technologiebranche kommen wird. Und damit meine ich auch Startups. Und damit, und das sieht man in vielen, vielen Branchen so, egal ob das die Finanzindustrie ist oder Real Estate oder was auch immer. Und ich glaube, diesen Innovationssprung braucht auch das Gesundheitssystem. Und ich bin davon überzeugt, dass Disruption oder Disruption im Gesundheitssystem auch von einem Startup kommen wird. Und ich glaube, da müssen einfach viele, viele Startups an den Start gehen, und ich wollte einfach eine der Startups sein, die da auch an den Start geht.
Du bist ja einige persönliche Transformationen schon durchgegangen. Du hast gesagt, du hast praktiziert als Ärztin, jetzt bist du Gründerin von Kuno, dazwischen hast du ein bisschen Abzweiger in der Unternehmensberatung. Brauchen wir ja nicht so nennen, wer das aber es sind ja so Phasen in deinem Leben, die aus meinem Blick oder aus meiner Vermutung so eine persönliche Transformation für dich bedeuten. Inwiefern bist du die bewusst angegangen, diese Transformation?
Sehr bewusst, aber sehr ungeplant. Mein Masterplan im Leben war immer, dass ich Ärztin werde, dass ich Forscherin werde und bleibe, dass ich akademisch arbeite, dass ich irgendwann habilitiere und Professorin bin auf einer Uni und das mache. Das war mein Masterplan, und der war auch gut, und das hätte mir auch Spaß gemacht, und ich wäre da auch wahrscheinlich sehr glücklich darin gewesen. Das andere war aber auch, dass ich immer unheimlich neugierig bin. Und wenn man mich kennt, weiß man auch, dass ich zu fast allem immer Ja sage, wenn man mir das anbietet. Das wird mir manchmal auch zum Verhängnis. Aber egal, ob das jetzt im Studium war oder auch irgendwie im Berufsleben, jedes Mal, wenn man mir das angeboten hat oder mir was gezeigt hat, ich wollte da immer mehr kennenlernen und es auch ausprobieren. Und ich bin auch so ein Mensch, der sagt, hey, was kann ich dabei schon verlieren? Ich probiere es aus, und wenn es mir nicht gefällt, dann höre ich halt auch wieder auf. Und so bin ich in der Unternehmensberatung gelandet, weil tatsächlich war ich jung und brauchte Geld im Medizinstudium. Und ich wollte halt irgendwo ein Praktikum machen, wo man auch ordentlich bezahlt bekommt und nicht irgendwie kellnern. Und auch das nicht despektierlich gemeint, aber ich habe einfach genug in meinem Leben schon irgendwie so komische Jobs gemacht. Und ich wollte irgendwann mal sagen, okay, was kann ich denn machen, was mir noch irgendwie auf meinem Lebenslauf was bringt. Und dann ich wusste gar nicht, was Unternehmensberatung ist. Und dann hat irgendwie so ein BWL-Freund von mir so gesagt, hey, bewirb dich mal bei dich so einer Consulting-Company. Und ich sag, was ist das? Und dann hat er es mir erklärt, und ich habe es noch immer nicht verstanden. Und dann hat er mir so ein paar Bücher gegeben, wo ich halt so BWL-Grundlagen gelesen habe. Und dann dachte ich mir so, das ist doch alles logisch. Wieso muss ich das denn lesen? Und habe mich halt so bei ein paar beworben und habe dann ein Praktikum gemacht, und dann hat man mir ein Angebot gemacht, und so führte halt eines zum anderen, und das zieht sich wirklich durch bei ganz, ganz vielen Themen in meinem Leben, dass ich mir nie gedacht habe, oh, ich muss mal irgendwie in die Beratung, aber das ist halt aufgekommen irgendwo, und ich habe es mir angeguckt, und dann bin ich dahin. Auch im Studium habe ja neben Medizin auch Sinologie und Philosophie studiert, und das kam auch so, dass ein Freund zu mir gesagt hat, hey, willst du nicht Sinologie mit mir belegen? Ich so, oh, okay, ich guck's mir an, und dann auf der Sinologie war eine Professorin, die sagt, hey, da gibt es einen Wissenschaftstheoretiker, der guckt sich traditionelle chinesische Medizin an. Ist das nicht etwas, was für Sie interessant ist? Und dann habe ich gesagt, ja klar, ich gucke es mir an. Und so führt das eine zum anderen. Und von daher waren das alles sehr bewusste Entscheidungen, auch bewusste Entscheidungen zu bleiben, aber im großen Teil sehr ungeplant.
Blickst du jetzt auf deinen Masterplan von anfangs zurück, und wie blickst du so auf den?
Also ich finde, es ist immer gut, einen Masterplan zu haben. Das sage ich auch allen Leuten. Ich finde immer so dieses, So, wenn ich nicht weiß, was ich mache, ich weiß die Richtung, in die ich marschiere. Aber ich finde es auch gut, dass man es zulässt, aus diesem Masterplan auszubrechen. Und das sage ich auch immer allen Leuten. In der Medizin zum Beispiel ist es ja so, dass die Leute dann Mediziner werden und dann Ärzte werden und das gar nicht hinterfragen, ob das das Richtige ist und ob das sie glücklich macht oder ob es dann noch links und rechts andere Optionen gibt, die vielleicht besser für sie passen, weil dafür haben sie sich einmal entschieden und dann war es das. Und ich finde, das ist halt, das kann halt bedenklich sein in manchen Situationen. Deswegen, ich finde Masterplan gut, deswegen gucke ich auch auf meinen Masterplan zurück und finde ihn nach wie vor gut. Und ich, ja, vielleicht gehe ich mal wieder in die Forschung, who knows. Vielleicht bewahrheitet sich der Masterplan auch nochmal, aber ich finde es auch gut zu sagen, okay, ich bin davon abgewichen und ich habe jetzt einen neuen Masterplan. Ne? Und mein neuer Masterplan sieht halt ein bisschen anders aus.
Was sind so drei Dinge, die du rückblickend aus den zwei vorherigen Phasen mitgenommen hast, die dir jetzt als Unternehmerin, Gründerin helfen, dein Unternehmen zu führen, Team zu führen?
Also ich glaube, aus der Medizin habe ich die Expertise mitgenommen, auf jeden Fall. Aber auch so dieses hart arbeiten, also wenn du Medizin studierst, auch zu der Zeit, als ich studiert habe, das war einfach so ultra hart. Also da musstest du halt so 10.000 Seiten für eine Prüfung lernen und das ist ja menschlich fast unmöglich. Also da musst du dich wirklich so durchprügeln und dieses Sitzfleisch haben und es dann trotzdem schaffen. Also es gibt so eine Geschichte, die ich da immer erzähle, also dass ich so kurz Wochen vor der Prüfung habe ich mir halt sozusagen die Tage eingeteilt, wie viel ich da lerne und dann musste ich halt irgendwie 18 Stunden am Tag lernen und dann war das aber auch so, dass ich sozusagen meinen Schlaf einteilen musste, wie viel ich schlafen konnte und ich habe dann irgendwann mit so einem Kübel kaltem Wasser und einem Waschlappen geschlafen, also daneben, sodass, wenn der Wecker läutet, ich mir den Waschlappen ins Gesicht hauen konnte, damit ich wieder wach werde, um lernen zu können. Und das würde ich heute niemals so machen, das kann ich auch niemandem empfehlen. Aber das, was ich halt gelernt habe, ist halt so dieses durch die ultra harte Schule gehen und dann am Ende rauszukommen und sagen, ich habe es überlebt und mir geht's gut und ich habe es geschafft. Und ich glaube, so diese Berührungsängste mit diesem, es wird hart, es wird schmerzvoll, aber Pobacken zusammenpacken und trotzdem durch. Und das habe ich, glaube ich, aus der Medizin mitgenommen. Aus der Unternehmensberatung habe ich auf jeden Fall das ganze Wirtschaftliche, dieses strukturierte Arbeiten, Denken, dieses Analytische, auch so, ne, mit diese Datenanalyse und all diese Sachen, die man im Medizinstudium gar nicht lernt, auch so dieses ganze Corporate, wie spreche ich denn mit einem Vorstand und wie funktioniert das denn in der Wirtschaft? Und all diese Themen habe ich auf jeden Fall auch aus der Zeit der Unternehmensberatung mitgenommen. Und ich war ja danach auch noch bei einem Startup in New York, bei einem Unicorn. Und da habe ich mir halt so dieses große Denken mitgenommen, so dieses, wie skaliere ich denn dieses Ding und wie denke ich denn über eine Vision nach und wie kommuniziere ich das denn und diese Themen. Und von daher, ja, glaube ich, habe ich aus allen meinen Stationen was mitgenommen, das mir heute hilft.
Wir gucken uns jetzt immer an, wer die nächste Frage stellen kann. Das geht im Studio manchmal ein bisschen einfacher, weil man so das Gespür hat, aber über den Videocall müssen wir es per Augenkontakt machen. Jetzt hast du vor 6 Jahren gegründet, 2015. In welcher Phase befindet ihr euch jetzt gerade oder befindest du dich auch gerade als Gründerin?
Wir haben offiziell 2015 gegründet, wir sind aber erst Mitte 2016 auf den Markt gegangen quasi. Das nur so ein bisschen zum Verständnis. Wir befinden uns gerade am Anfang der Wachstumsphase, würde ich sagen. Und das heißt jetzt nicht, dass wir in der Vergangenheit nicht gewachsen sind, aber wer sich so ein bisschen im Startup-Umfeld bewegt, der weiß, dass es diesen berühmten Hockeystick gibt und diesen ersten Inflection Point, wo man sagt, okay, jetzt fängt das exponentielle Wachstum an. Das sieht man im Übrigen auch an unseren Zahlen, dass sozusagen jetzt das ansteigt. Und ich glaube auch tatsächlich, dass wir jetzt sozusagen in eine neue Phase des Unternehmens gehen. Das hat viel mit dem technologischen Fortschritt zu tun, den wir eingeführt haben. Genau, aber das ist so gerade die nächste oder die erste S-Kurve, die wir nehmen.
Ihr wollt ja mit Kuno, wollt ihr ja die medizinische Versorgung besser und gerechter machen. Wie macht ihr das?
Wir machen das, indem wir erstens das Thema Digitalisierung mit vorantreiben und zweitens das Thema Transparenz uns ganz groß auf die Fahnen schreiben und damit kombinieren. Also die zwei Hauptprobleme im Gesundheitssystem ist die fehlende Transparenz, also an allen Ecken und Enden. Also es fängt damit an, zu medizinischen Informationen, Behandlungen, Risiken und all diese, also so allgemeine Informationen, wo findet man denn sie? Haben wir auch vorhin aus aktuellem Anlass dazu gesprochen, Corona-Impfungen für bestimmte Risikogruppen, ist es jetzt empfehlenswert oder nicht? Alle erzählen dir irgendwie was anderes. Und das ist ein großes Problem im Gesundheitssystem, wenn man als Patient, der ja der Primärkonsument im Gesundheitssystem ist, gar nicht irgendwie an genug Informationen kommt. Und das zieht sich natürlich viel weiter und spezifischer durch. Auch Informationen über meinen Arzt. Wenn ich ins Krankenhaus gehe und behandelt werde, woher weiß ich denn, wer mein Arzt ist? Wie lerne ich denn kennen? Also der verbringt wahrscheinlich irgendwie 10 Minuten bei mir am Krankenbett und am nächsten Tag schneidet er mich auf. Aber ich hätte gerne mal gewusst, wo hat er denn studiert? Wie viele Menschen hat er in diesem Jahr schon operiert? Was waren vielleicht seine Komplikationsraten? Was sagen andere Patienten über ihn? Was macht er denn sonst noch an medizinischen Eingriffen? Aber diese Information hat man einfach nicht. Und das ist sozusagen das, was wir bei Kuno Medical versuchen zu ändern, indem wir eben diese Informationen öffentlich machen und unseren Patienten zur Verfügung stellen. So, das ist eine Sache. Und das Zweite ist, 22% der gesamten Patientenkommunikation findet in Deutschland noch immer über das Faxgerät statt. So, und ist auch etwas, was wir jeden Tag sehen. Und das ist auch nicht mehr zeitgemäß. Das wollen die Patienten nicht, das ist auch nicht sicher. Und ich glaube, dass man das Thema Effizienz und Produktivität da einfach ganz stark heben kann im Gesundheitssystem, indem man Prozesse digitalisiert.
Du hast ja eben schon gesagt, dass du eine gute, fette Herausforderung magst und annimmst und die auch suchst. Jetzt hat sie natürlich in dem Umfeld, in dem du bist, richtig große Brocken vorgenommen. Du hast auf der einen Seite hast du die hochregulierte Gesundheitsbranche, ne, die vielleicht eine der großen Branchen noch sind, die in der Digitalisierungsfortschritt oder eine Veränderung noch nicht wirklich ganz angekommen ist. Ne? Und auf der anderen Seite baust du dein eigenes Unternehmen und machst das parallel. Wie balancierst du diesen Anspruch oder die Ambition, einen gesamten Markt zu verändern, zu revolutionieren, zu digitalisieren und gleichzeitig ein Unternehmen aufzubauen, ein Team zu bauen, Strukturen zu bauen, Fundraising zu betreiben, etc.?
Also das eine widerspricht ja nicht dem anderen oder das eine schließt das andere ja nicht aus. Also die gute Nachricht ist, unser Markt ist riesengroß. Also unser Markt ist 1.000 Milliarden Euro groß, also 1 Trillion, wenn man so will. Und da ist, glaube ich, die Herausforderung, dass man sich darin nicht verliert und sozusagen mit einem Segment anfängt und mit einem Problem anfängt. Und das ist das, wie wir das lösen. Also wir maßen uns auch gar nicht an, dass wir jetzt irgendwie das gesamte Gesundheitssystem global in irgendeiner Form verändern. Also da sind wir lange noch nicht. Und wie du auch sagst, das ist ein riesen, super dickes Brett. Ja? Und das ist jetzt auch gar nicht der Anspruch, dass man jetzt, ist auch unmöglich, das alles zu machen. Aber ich glaube, es ist hier wichtig zu sagen, okay, wo kann ich denn anfangen? Und in unserem Fall haben wir zum Beispiel damit angefangen zu sagen, okay, wir suchen uns ein Segment aus, was komplett unterversorgt ist, was das Thema Transparenz und Digitalisierung angeht. Und das ist der Cross-Border-Healthcare-Markt, also quasi, wenn es grenzüberschreitend ist. Also was ich damit meine, ist in Deutschland zum Beispiel fahren viele Menschen nach Ungarn, um sich die Zähne machen zu lassen. Aber das gibt's in alle unterschiedlichen Richtungen, egal ob das die Fertilitätsmedizin ist oder auch die Krebsbehandlungen oder was auch immer. Es gibt einen 50 Milliarden Euro Cross-Border-Healthcare-Markt, wo Patienten in andere Länder gehen, um die geeignete Behandlung zu bekommen, die sie brauchen. Und dieser Markt ist noch mal intransparenter als der lokale Markt und ist noch mal unterversorgter, was das Thema Digitalisierung angeht. Und mit diesem Markt haben wir zum Beispiel begonnen und da auch wieder mit einem Subsegment davon und bauen dann sozusagen sukzessive die Segmente an, Mittlerweile sind wir so, dass, sagen, wenn man so will, lokaler Markt versus grenzüberschreitender Markt sich die Balance hält und wir sozusagen in beiden Bereichen einfach ein sehr starkes Business aufgebaut haben. Aber hier ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, wenn man gerade einen großen Markt hat und eine große Herausforderung, dass man das zerstückelt und mit einer Sache anfängt und sich dann von da raus bewegt. Und so baut man dann auch sein Unternehmen auf. Und von daher, glaube ich, kann man das gut miteinander vereinbaren.
Von wem hast du gelernt oder hast du dir das selbst beigebracht, genau diese Balance zu halten zwischen riesengroßer Herausforderung und riesengroßen Möglichkeiten, weil der Markt so groß ist, und sich auf, ich sage jetzt nicht Nische, aber auf einen Bereich zu konzentrieren, weil das kann natürlich auch ein ganz großer Anreiz sein, zu sagen, ne, Revolution im Sinne von, ich nehme mir den ganzen Markt vor oder ich nehme mir den ganzen Bereich vor. Also hast du dir das selbst irgendwie diese Fähigkeit angeeignet oder hast du da so eine Art Sparring-Partner, der die sagt, okay, diese Balance ist wichtig, um sukzessiv das Unternehmen aufzubauen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dadurch, dass ich einfach sehr, sehr lange im Gesundheitssystem schon gearbeitet habe, habe ich einfach einen Ultra-Respekt davor, irgendwas verändern zu wollen in diesem System. Und von daher, glaube ich, ist das was Intrinsisches in mir, anzutreten und zu sagen, meine große Vision ist es, hier ein relevanter Player zu sein und relevant auch mitmischen zu können und Sachen neu definieren zu können. Aber ich weiß, dass ich davor ein ultra dickes Brett bohren muss, bis ich dahin komme. Aber ich werde es schaffen. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich über meine Zeit bei Zocdoc in New York auch einfach gesehen habe, also die sind 2007 gegründet worden. Das ist nochmal eine ganz andere Zeit, eine ganz andere Ära, was auch Startups angeht, aus Finanzierung und so. Und sind eine der ersten Digital Health Unicorns gewesen, die es weltweit gegeben hat. Und ich hatte ultra Respekt davor, wie die Gründer das aufgebaut haben und auch gesehen im Nachhinein, wie lange es gedauert hat, bis sie dann sozusagen ins Wachstum gekommen sind. Und dann ist es halt explodiert. Aber so dann diese Vorarbeit zu sagen, wir müssen unsere Hausaufgaben richtig hinbekommen, wir müssen unser Produkt richtig bauen, wir müssen das auf der Patientenseite richtig hinbekommen, auf der Ärzteseite richtig hinbekommen. Das ist ja nicht wie irgendwie Schuhe verkaufen, sondern das muss halt schon gut funktionieren, damit das dann auch für den Markt gut funktioniert. Und ich glaube, da habe ich dann auch nochmal sagen, dieses operative Learning und operative Doing nochmal gesehen, dass es ultra wichtig ist, so ultra fokussiert zu sein. Und dann natürlich ist es dennoch herausfordernd, als Gründerin nicht schnell genug zu sein. Also ich bin auch in vielen Situationen da, wo ich selbst merke, dass ich zu viel zu schnell möchte. Und da ist es sehr wichtig, dass man Leute um einen rum hat, die einen dann auch so ein bisschen jetzt nicht bremsen, aber sagen, hey, lass uns doch mal die eine Sache richtig machen oder lass uns nicht wieder verlieren. Und da ist es ganz wichtig, ein gutes Team um einen herum zu haben, ein operatives Team, das mit einem arbeitet. Aber natürlich hat man auch Sparring-Partner wie Investoren, mit denen man ab und zu zusammensitzt, auch in Board-Meetings und diese Themen diskutiert.
Gibt's, was sind so die Dinge, die du über dich selbst neu entdeckt oder gelernt hast im Rahmen der Gründung des Unternehmens?
Puh, also für einige Sachen. Ich habe für mich neu entdeckt, welchen Leadership-Style ich habe oder auch quasi da, wo meine Grenzen sind. Das wird dir ja wirklich ja schonungslos aufgedeckt, ne? Also da, wo du an deine Grenzen kommst, die Ansprüche sind unheimlich hoch an eine Gründerin und CEO, also es gucken am Ende alle auf dich, egal wer, und erwarten, dass es läuft. Und da habe ich auch über die Zeit einfach sehr schnell gemerkt, okay, da bin ich gut, da bin ich nicht gut, und das auch für mich dann ja, irgendwie einzugestehen und damit auch zu arbeiten und zu sagen, okay, es gibt einfach Situationen, wo ich gerne anders reagieren würde, es aber wahrscheinlich gar nicht hinkriege, weil ich bin zum Beispiel super non-konfrontativ in meinem Stil. Also ich wirklich im äußersten Fall suche ich die harte Konfrontation Das mache ich auch, wenn es sein muss, aber ich bin eher ein Mensch, der gerne einen Konsens sucht und gerne irgendwie alle Leute mit einbezieht. So, und das ist etwas, was mir davor nicht klar war. Also ich dachte davor, ich würde alles irgendwie hinkriegen. Das zum Beispiel, was mir auch, wo ich auch einfach merke, da komme ich an meine Grenzen, ist, wenn in der Zusammenarbeit das Urvertrauen oder das Vertrauen nicht passt. Also wenn, es ist mir auch in den letzten Jahren passiert, wo es Situationen gab, wo Menschen irgendwie mir vorgeworfen haben, dass ich, nicht gut genug etwas überlegt habe oder dass ich beabsichtigt einen Teil von Informationen weggelassen habe oder so. Und das ist etwas, was so total gegen das spricht, wofür ich stehen möchte. Und wenn man mir dann sowas vorwirft, dann merke ich einfach so, das macht mich halt total fertig. Und damit dann auch umzugehen und zu sagen, wie verarbeite ich das denn für mich oder beziehungsweise wie reagiere ich denn in so einer Situation, das war auch etwas, was in meinem Leben vor der Gründung in dieser Form, in diesem Ausmaß ich auch noch nicht erlebt habe.
Wenn du sagst, du hast so deinen Führungsstil entdeckt, der wurde offengelegt, ne, manchmal auch durch so Extremsituationen, wie wenn du an deine Grenzen kommst. Inwiefern denkst du jetzt vorausschauend nach, also inwiefern du deinen Stil expandierst, anpasst, weiterentwickelst?
Sehr aktiv. Ich finde, dass Leadership, ja, ich sage mal, Leadership is a choice, not a rank. Das habe auch nicht ich erfunden, aber ich finde, Leadership ist halt, das geht halt über Leute führen hinweg und hinaus. Das ist eine Einstellung, das ist eine Attitude, das muss man vorleben. Das kann unheimlich inspirierend sein. Ich habe in meinem Leben selbst sehr inspirierende Leader erlebt und sehr viele uninspirational Leader erlebt. Und ich glaube, da ist man einfach nie fertig. Und ich bin auch bei weitem, glaube ich, noch nicht da angelangt, wo ich sein möchte. Deswegen, ja, denke ich da schon sehr, sehr aktiv darüber nach, weil ich glaube, dass auch sehr, sehr wichtig ist, wenn man an der Spitze eines Unternehmens steht, dass sich auch noch dazu so schnell entwickelt, wie viele Startups das tun, ändern sich die Ansprüche an einen auch laufend. Und am Anfang, als wir 20 Personen waren, hat es irgendwie gereicht, dass ich im Raum gesessen bin und über meine Personality quasi geführt habe, ab und an. Und jetzt ist es halt wichtig, dass ich auch, ja, wirklich, wie du sagst, meinen Führungsstil expandiere und manchmal auch vielleicht konfrontativer bin oder offener bin oder aggressiver bin, was ich zwar kann, aber nicht sozusagen zu meinem Naturell passt. Aber für mich ist das auch so eine Toolbox, die ich halt entwickeln muss, die ich in unterschiedlichen Situationen einsetzen kann. Und das ist etwas, wo ich laufend irgendwie mir Inspiration suche, mir überlege, wie mache ich das? Ich bereite mich auch vor, wenn ich weiß, das wird jetzt ein schwieriges Meeting, dann bereite ich mich auch mental darauf vor, also ich spiele das durch und sage, okay, wie kriege ich das denn hin, dass ich sozusagen mein Gegenüber das vermittle, was ich dem vermitteln will? Und das sind so Sachen, die sind auch für mich relativ neu. Das musste ich quasi früher nicht machen, aber habe ich mir jetzt auch angewöhnt.
Jetzt so eine Nachfrage noch, Isa, bitte. Wenn du dir die letzten vier, fünf Jahre anschaust und du deine Toolbox jetzt mal öffnest, Stand heute, und du kannst jetzt eine angehende Gründerin oder Gründer ein bisschen in deine Toolbox reinschauen lassen, was würdest du denen als erstes da zeigen? So als Tipp?
Ich glaube, das Erste ist Präsenz. Ich finde, dass sich viele Leader oder Manager oder was auch immer sehr gerne verstecken oder vom Team distanzieren. Ne? Das berühmte Corner Office oder ja, dass man dann auf einmal sein eigenes Büro hat, das gibt es bei QNO nicht. Ich sitze mitten auf dem Customer Service Floor. Ja, und das ist mir halt auch ganz wichtig. Und ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, das hängt auch von der Personality ab, aber für mich ist Präsenz einfach sehr, sehr wichtig und da zu sein, wenn man einen braucht oder auch nicht und sich nicht davor scheut, sozusagen Berührungspunkte mit allen Menschen im Unternehmen zu haben. Ich glaube, das ist so eine Sache, die ich jedem mitgeben würde. Das andere ist so dieses, das, also ehrliches Feedback ist caring, aber super, super hart. Und das ist auch etwas, wo ich persönlich immer wieder sozusagen meine Struggles habe, wenn ich sozusagen in eine Session gehe, wo ich kritisches Feedback anbringen muss. Aber ich sage mir selbst immer, wenn dir was an dieser Person liegt, dann musst du es dieser Person sagen. Auch wenn es vielleicht jetzt gerade nicht versteht oder wenn das jetzt eine ultra harte Diskussion wird. Aber sozusagen, das nicht zu sagen, ist ja de facto Lügen. Und alles, was man damit macht, ist, man macht es einfacher für sich selbst. Aber na, das hört sich in der Theorie total irgendwie sinnvoll an, aber es ist super, super hart, das umzusetzen. Und man verfällt auch immer dann auch wieder in diesen Habit zu sagen, ach, es ist nicht so schlimm und ja, die wird es schon anders irgendwie mitkriegen. Aber das ist es nicht. Und das würde ich auch, und ich glaube auch so eine Feedback-Kultur, die muss man von Anfang an installieren. Also wenn man dann irgendwie 10 Jahre lang auf dem Markt war und auf einmal fängt man an, ultra hartes Feedback überall zu geben, dann werden die Leute sich auch denken, so, was ist jetzt los? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das, ja, wenn man gründet, das von Anfang an mitmacht.
Jetzt wollte ich eigentlich auf eine Sache zu sprechen kommen, die du vorhin gesagt hast, nämlich so diese konfrontativen Gespräche. Und das passt eigentlich auch zu diesem direkten Feedback geben. Ich erinnere mich an ein Gespräch, was wir geführt haben mit Anna Duschime, die gesagt hat, dass sie auch ganz große Herausforderung oder dass es für sie eine große Herausforderung ist, so kritische Gespräche oder konfrontative oder möglicherweise konfrontative Gespräche zu führen und dass das für sie fast wie so eine Aufgabe gestaltet, wo sie tagelang darüber nachdenkt, wie sie jetzt dieses Gespräch angeht. Nochmal mit Blick auf so diese Feedback-Kultur, die ja, wie du sagst, so am Anfang am besten etabliert wird in einem Unternehmen, damit klar ist, es gibt hier eine offene Kommunikation. Es geht auf jeden Fall darum, dass auch transparent geteilt wird, was gut läuft, was nicht gut läuft. Gab es da Momente, wo du so auch gemerkt hast, du stößt an die Grenzen und du brauchst Unterstützung von außen, was jetzt Teamführung, Teamaufbau, Kulturentwicklung bei euch intern betrifft und wie hast du das gemacht in den Anfangsjahren?
Also ich habe sozusagen für das Thema Teamaufbau und so weiter mir jetzt noch keine explizite externe Unterstützung geholt. Ich habe immer wieder mit diesem Gedanken gespielt und ich habe mir jetzt auch vorgenommen, jetzt, wenn ich es laut ausspreche, muss ich es wahrscheinlich machen, aber ich habe mir vorgenommen, dass ich gerne wenn wir mit dem Fundraising fertig sind, dass ich gerne so eine Art Leadership-Training bei uns einführen möchte, und zwar mit externer Unterstützung, wo man sich auch wirklich mal damit beschäftigt, was bedeutet Leadership für mich, wie will ich mich weiterentwickeln, wie will ich gesehen werden von meinen Mitarbeitern und all diese Sachen, weil darüber spreche ich mit meinem Team nie und ich glaube, das ist auch schwierig, das sozusagen zu machen und ich glaube, bei solchen Themen ist einfach externe Unterstützung unheimlich wertvoll, weil das nochmal so eine Außenperspektive mit reinbringt und nochmal eine Neutralität mit reinbringt und natürlich einen Schatz an Expertise, den ich niemals mir aneignen könnte. Jetzt kann man sich überlegen, hätten wir das nicht früher schon machen können? Das kann sein. Bei einem Startup ist es ja auch oft so, dass das ein Kostenthema ist. Also welche Beratung holt man sich denn ein? Das ist ja bei Anwälten genauso und all diese Sachen. Und da tendiert man leider eher dazu, dann zu sagen, ah, wir kriegen das schon irgendwie alleine hin. Aber ich glaube so beim Thema, ja, wie baue ich denn eine starke Leadership-Riege in meinem Unternehmen auf, weil ich finde, da wird das ja weitergetragen, das kann ich nicht in Zukunft alles stemmen. Ich glaube, das ist schon sehr wichtig. Was ich aber für mich persönlich schon gemacht habe, ist, dass ich einen Coach habe, mit dem ich regelmäßig zusammenkomme und Themen bespreche. Und das passiert irgendwie 2 oder 3 Mal im Jahr, das ist jetzt nicht irgendwie so einmal im Monat oder einmal die Woche, das ist so, das ist eine Person, also es gibt einfach so Momente, wo ich mir denke, ich will nicht mit jemandem reden, der mit mir verwandt ist, der mit mir im Haushalt wohnt, der mit mir arbeitet oder mit mir befreundet ist. Also die sind halt alle irgendwie biased und ich will mit denen diese Probleme jetzt auch gar nicht teilen. Ich will mit wem reden, den ich dafür bezahle, der mir zuhört und mir sozusagen systematisch hilft, irgendwie da durchzusteigen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man so eine Person hat. Ob man die jetzt bezahlt oder nicht, weiß ich nicht, aber mich stört das halt nicht. Und das ist so eine Person, die rufe ich halt an und sage, wir müssen reden. Und dann gehe ich halt hin und dann reden wir wahrscheinlich so 3 Stunden. Und die hilft mir einfach, alles, was die eigentlich so ein bisschen macht, ist mir Fragen zu stellen und so ein bisschen Gedanken zu ordnen und all diese Sachen. Ich heule meistens auch dabei, weil es, wie gesagt, das sind immer so Momente, wo ich mir denke, okay, jetzt muss das wieder raus. Und das finde ich schon ganz, ganz wichtig, dass man für solche Situationen einfach so eine Art Notrufnummer hat, wo man einfach sagt, okay, ich muss jetzt mit ihm sprechen. Und das ist wirklich Gold wert.
Magst du einen Moment mit uns teilen, wo diese Notrufnummer total wichtig war?
Das ist jetzt schon Jahre her. Da war ich auch wieder im Fundraising. Und da war so ein bisschen die Diskussion, wie die Runde aussehen soll. Und wir hatten dann mit einem Investor gesprochen, den wir eigentlich sehr gerne dabei haben wollten, aber wo wir aufgrund der Terms nicht zusammengekommen sind. Und für mich war das halt so eine Situation, wo ich wirklich da stand und mir gedacht habe, bleibe ich jetzt meinen Prinzipien treu und raise auf Terms, also auf quasi legalen Rahmenbedingungen, die meinem Unternehmen nicht schaden, aber gehe ins Risiko, dass ich vielleicht die Runde jetzt nicht geschlossen bekomme, oder mache ich hier einen Kompromiss und sage, okay, die Terms sind zwar nicht gut, aber ich mache es trotzdem, weil ich dann sozusagen auf der sicheren Seite bin. Und und jeder sagt ja auch was anderes. Und das war eine unheimlich schwierige Situation für mich, weil ich da einfach nicht mal rausgekommen bin. Ich dachte mir so, okay, eigentlich habe ich mir vorgenommen, als ich gegründet habe, dass ich niemals gegen meine Prinzipien verstoße, was sozusagen das Wohl meines Unternehmens angeht. Und andererseits stand ich aber da und sage, oh, vielleicht fahre ich das Unternehmen jetzt an die Wand in ein paar Monaten, weil ich das Geld nicht angenommen habe. Und das irgendwie für mich klar zu verordnen und dann zu irgendwie darüber nachzudenken, da konnte ich nicht zu einem Familienmitglied, da konnte ich nicht zu einem Mitarbeiter, da konnte ich nicht zu einem Freund oder Freundin. Mit unseren Investoren haben wir gesprochen, da wusste ich, was deren Meinung war, aber ich brauchte einfach mal so ein Sounding Board, der mir jetzt auch nicht einen Ratschlag gibt, was ich machen soll, sondern der mir dabei hilft, herauszufinden, was ich machen soll. Das war zum Beispiel so eine Situation.
Ja, es geht ja, wie du beschrieben hast, ne, es geht häufig ja darum, dass die Fragen gestellt werden, auf die du vielleicht selbst oder die du dir selbst vielleicht nicht stellst. Oder dass auch so diese unterschiedlichen Puzzleteilchen dann wieder erstens auseinandergenommen werden oder umgedreht. Das kennt man ja beim Puzzle. Man hat so einen riesen Haufen von 1000 Puzzleteilchen vor sich und man braucht aber eigentlich jemanden, der dabei hilft, die umzudrehen und zu schauen, in welche Ordnung passen die eigentlich wieder rein.
Ja.
Ist das eine Empfehlung, die du generell irgendwie auch Gründer, Gründerinnen geben würdest, am Anfang schon jemanden zu haben, den man anrufen kann, den man sehen kann zu solchen Gesprächen?
Ja, auf jeden Fall. Das würde ich auch gar nicht nur Gründerinnen und Gründern empfehlen, das würde ich de facto allen Leuten empfehlen. Ich glaube halt, wenn man da einen Schritt zurücktritt, das ist so, also ich bin fest darüber überzeugt, dass es keine körperliche Gesundheit ohne mentale Gesundheit gibt und keine mentale Gesundheit ohne körperliche Gesundheit. Und wir gehen alle ins Fitnessstudio, wir machen alle irgendwie Sport, irgendwie 3-mal die Woche und schauen, dass wir halt irgendwie und essen ganz gesund und schauen, dass wir körperlich gesund sind. Aber wir nehmen uns sozusagen unserer Psyche nicht an und versuchen da so auch so ein bisschen Psychohygiene zu machen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man auch mal eben ein Ventil hat oder einen Platz hat, wo man dann auch mal sagt, okay, ich muss das jetzt für mich ordnen oder ich muss da auch mal weiterkommen. Wie denke ich denn, wie gehe ich denn damit um? Und von daher ja, auf jeden Fall. Ich glaube, auch darüber hinaus kann ich nur jedem Gründer und jeder Gründerin empfehlen, sich so ein Netzwerk aufzubauen. Weil, also, man ruft ja auch dann nicht immer die gleiche Person an, wenn man jetzt irgendwie eine Frage hat. Also, es gibt Leute, die einem fachlich, inhaltlich weiterhelfen. Es gibt Leute, die einem sozusagen im Persönlichen weiterhelfen. Es gibt Leute, die einem in sehr spezifischen Fragen weiterhelfen. Und ich glaube, das habe ich persönlich auch zu wenig gemacht. Weil ich auch gedacht habe, ich glaube, als Frau holt man sich generell weniger Hilfe oder sehr viel später. Und das kann ich auch echt jedem empfehlen, einfach zu fragen und Leute um sich zu haben und sich das auch aufzubauen. Weil am Ende habe ich die Erfahrung gemacht, dass es einfach ganz viele Menschen gibt, die einem helfen wollen. Man muss sich das nur einholen und auch fragen.
Wie hast du gelernt, nach Hilfe zu fragen?
Ja, gute Frage. Also ich frage mittlerweile. Ich habe früher immer so den einen, oder auch jetzt noch, habe ich immer, also für mich ist es immer so ein Geben und Nehmen. Und ich habe dann immer so den Eindruck, ich muss in Vorleistung gehen. Ich habe so den Eindruck, bevor ich wen nach Hilfe fragen kann, muss ich erstmal sozusagen meinen Wert in dieser Beziehung etablieren, um das zu tun. Das ist natürlich unheimlich schwierig und das ist auch nicht immer möglich. Und also das ist das eine. Und das andere ist, also ich lerne auch ganz viel vom Abgucken. Also ich gucke einfach, wie andere Leute das machen. Mhm. Und ich sehe einfach so in meinem Umfeld, wie Leute zu mir kommen und mich fragen, obwohl ich die noch gar nicht kenne. Oder na, also oft sind das auch wirklich sehr anspruchsvolle Fragen. Und dann denke ich mir immer so, die haben sich jetzt gerade nichts dabei gedacht, mich zu fragen. Und ich habe denen geholfen. Und so wird das wahrscheinlich auch sein, wenn ich wen anderen frage. Aber das ist so ein innerer Dialog, den ich immer wieder mit mir führen muss, bevor ich das dann mache.
Bei wem schaust du dir Sachen ab?
Bei fast allen Leuten. Ich finde, du kannst dir bei wirklich allen Leuten, die um dich rum sind, irgendwie Sachen abgucken. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Aber das kann ich fast so nicht sagen. Also natürlich die Leute, mit denen ich viel Zeit verbringe, gucke ich mir Sachen ab. Aber ich gucke mir auch, ich höre auch Podcasts und gucke mir dann Sachen ab von Leuten, die irgendwie über Sachen erzählen und hole mir da Inspiration ab. Also ich finde, das ist ganz wichtig, dass man sich von vielen Seiten Inspiration einholen kann.
Wie hast du einen Mechanismus, wie du dann, wenn du dir sozusagen Input von außen holst, wie du dann wieder zu dir selbst findest und zu deiner eigenen Meinung, zu deiner eigenen Perspektive? Weil das ist ja häufig das Schwierige, dass man manchmal viel Einfluss von außen hat, was ja auch gut ist, was einen zum Nachdenken anregt. Aber wie kommst du dann wieder bei dir selbst an?
Ja, also das ist eine exzellente Frage. Ich bin halt ein sehr faktengetriebener Mensch. Und am Ende, wenn es die Situation erlaubt, gucke ich auf die Fakten und bereichere die halt so ein bisschen mit dem, was ich jetzt gerade diskutiert oder herausgefunden habe und kriege es dann hin zu entscheiden. Also das landet oft, ganz banal gesagt, auf einer Plus-Minus-Liste. Sagen, was spricht dafür, was spricht dagegen? Und zähle die Punkte zusammen. Und was aber dann schon tatsächlich der letzte Check ist, ist, wenn dann ein Ergebnis dasteht, gucke ich mir das an und denke mir so, kann das richtig sein? Und ich finde, dann merkt man auch, also und da kommt halt so das Thema, glaube ich, Intuition und so diese Erfahrung, die man aber jetzt nicht faktisch irgendwie dokumentieren kann, kommt dann rein. Und am Ende weiß ich auch, dass ich entscheiden muss. Und am Ende weiß ich, dass ich zu dieser Entscheidung stehen muss. Und das ist so das, wo ich mich dann selbst challenge und sage, okay, kann ich das verteidigen? Kann ich mit mir leben? Kann ich mir morgen in den Spiegel gucken und da noch aufrichtig stehen? Und das sind so Fragen, die ich mir stelle. Und und dann entscheide ich.
Du hast ja eingangs schon ein bisschen erzählt, dass du... Das, was dich anzieht, sind die großen Herausforderungen, auch die extremen Herausforderungen. Und jetzt haben wir noch gar nicht so drüber gesprochen, aber in den Infos, die wir so haben, lesen wir da noch über eine ganz andere Seite von Extremen. Und zwar begibst du dich scheinbar auf Expeditionen nach Alaska oder hast einen schwarzen Gürtel in Karate und machst dann noch Kickboxing. Wie passt das alles zusammen?
Ach, das passt alles ganz gut zusammen. Das sind einfach Herausforderungen in anderen Bereichen. Und das kommt auch nochmal so zurück auf diese Balance. Also Ich mag Grenzerfahrungen und Grenzerfahrungen gibt es im Kleinen und Grenzerfahrungen gibt es im Großen. Also Grenzerfahrungen hast du, also so Mikroerfahrungen hast du zum Beispiel beim Sportklettern, wo du irgendwie so einen kleinen Griff hast und du dir nicht sicher bist, ob die Kraft reicht, dass du dich hochziehst und dich darauf konzentrierst und das machst. Ich finde, das ist halt eine Grenzerfahrung. Oder eine Grenzerfahrung ist, auf den höchsten Berg Nordamerikas zu steigen und bei fehlendem Sauerstoff für einen Schritt dreimal atmen zu müssen, wo man auch einfach merkt, so okay, das ist jetzt die Grenze. Ne? Also ich kann, selbst wenn ich wollte, könnte ich nicht schneller gehen, weil die Sauerstoffsättigung es nicht zulässt. Also das ist so, okay, jetzt, also das ist das Ende quasi. Und ich finde, das ist ganz wichtig, dass man nicht, weil also in unserem Alltag ist man ja immer so in diesem Durchschnitt drin. Ne? Also so, also finde ich, ist so die emotionale Amplitude, sagt man im Grunde sehr, sehr hoch und sehr niedrig und das stimmt auch. Aber auch so diese physischen Grenzerfahrungen, zu sagen, okay, ich meine, wann, also jetzt gerade auch im Homeoffice, das ist ja nochmal viel schlimmer, aber man kommt da einfach nicht dazu. Was ich aber nicht damit sagen möchte, ist, dass jeder das machen soll. Aber ich finde, man muss selbst sich irgendwie fragen, okay, wo spüre ich mich selbst denn? Noch. Und zwar sozusagen körperlich, aber auch sozusagen im Geiste. Und das ist mir einfach ganz wichtig, dass ich so diese Bandbreite mitnehme. Also auch körperlich ist es für mich unheimlich wichtig, so diese Grenzerfahrungen zu machen, weil ich mich einfach spüren möchte. Aber auch mental. Also ich in meiner Freizeit umgebe ich mich super gerne mit Menschen, die nicht aus der Startup-Szene sind und die mit dem nichts zu tun haben, was ich mache. Also wenn ich mich da auch vorstelle, sage ich auch gar nicht, ich bin CEO und Founder, sondern ich sage einfach, ich arbeite für ein Startup und dann ist die Diskussion auch zu Ende. Aber auch sozusagen hier andere Erfahrungen zu sammeln und sich sehr bewusst in eine andere Bubble zu begeben, ich glaube, das ist schon ganz wichtig, um einfach Kontext für das Leben aufrechtzuerhalten.
Ja, da bist du auf jeden Fall eine der wenigen oder eine jetzt neuere Bekanntschaft, die ich gemacht habe, die sich wirklich aktiv außerhalb ihrer Komfortzone bewegt. Also ob das jetzt auf beruflicher Seite ist, mit dem Startup im Gesundheitswesen oder jetzt mit den, ne, mit den anderen Extremsituationen oder Grenzsituationen, in denen ich begib's, auf jeden Fall beispielhaft für aus der Komfortzone heraus. Es zeigt auch so ein bisschen von dir, dass du was für so eine unfassbare Vielseitigkeit hast. Hast du eine Seite in dir oder an dir, die du noch ein bisschen mehr erforschen möchtest oder der du ein bisschen mehr Raum geben möchtest?
Ja, also ich bin halt schon ein sehr kopflastiger Mensch. Also ich entscheide sehr stark aus dem Kopf, sehr rational. Ich reagiere oft auch so, nicht immer. Also ich kann auch emotional sein, aber ich bin da schon immer sehr, in den meisten Situationen sehr überlegt, auch konfliktscheu und all diese Themen. Und ich glaube, das, wo ich noch nicht da bin, ist so diese emotionale Seite. Und mit der auch gut umgehen zu können. Also auch, weiß nicht, wenn ich mal wütend bin oder wenn ich mal unheimlich traurig bin und all diese Sachen, das sind natürlich Gefühle, die man hat. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt in so einem Stadion bin, wo ich sage, da fühle ich mich wohl oder es ist okay. Das ist noch immer schwierig und komisch. Und ich glaube, das ist auch nicht gut auf lange Zeit gesehen, wenn man, also ich kann auch einfach viel rationalisieren. Also ich habe mal ein Bewerbungsgespräch gemacht und dann hat mich der CEO von der Company gefragt, was ist deine heimliche Superpower? Und ich habe halt gesagt, ich spüre keinen Schmerz. Und dann hat er gemeint, was heißt das? Und ich habe halt gesagt, ich kann zu einem großen Teil kann ich Schmerz ignorieren. Das habe ich auch in der Vergangenheit einfach schon oft gezeigt. Und von daher, ich glaube, ich kann einfach sehr viel rationalisieren und auch wegdenken. Und das aber dann zuzulassen, ich glaube, das ist noch so der Teil von mir, wo ich noch nicht ganz angekommen bin.
Voll schön, danke.
Wie merkst du das auch sozusagen im Teamkosmos, ne? Also als sehr rationale CEO, Geschäftsführerin, Teamlead und dann auf der anderen Seite hast du aber natürlich Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die ja auch ja mit ihren eigenen Vorstellungen, mit ihren eigenen Herausforderungen, Gedanken, Emotionen zur Arbeit kommen. Also wie ist sozusagen, wie können wir uns dieses Zusammenspiel vorstellen? Weil ich glaube, das ist, wie du es gesagt hast, das ist halt gar nicht so einfach, ne, da diesen Mittelweg zu finden.
Ja, also ich glaube, also das, was ich ja schon für mich erkannt habe, ganz, ganz früh, also das ist auch nichts Neues, ist, dass ich nicht erwarten kann, dass jeder so ist wie ich. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wenn ich auch um 3 in der Nacht irgendwie E-Mails schreibe, dann darf mein Team nicht denken, das wird auch von ihnen erwartet. Und das sehr proaktiv zu kommunizieren, ist, glaube ich, wichtig. Mhm. Und das auch so zu leben. Und das ist eine Sache, ich glaube, das ist wichtig, dass man eben sehr klar macht, so bin ich, aber ich erwarte jetzt nicht, dass du auch so bist. Oder ich erwarte auch nicht, dass du also diese ganzen extremen Sachen machst oder auch verstehst, was ich mache. Das ist eine Sache. Das andere ist, ich glaube, dass das Zuhören ganz viel bringt. Also auch Interesse zeigen. Ich bin unheimlich interessiert und ich leide auch ganz stark unter diesem Homeoffice, weil ich einfach mit ganz vielen Teammitgliedern nicht mehr diesen informellen Austausch pflegen kann. Gerade wenn das auch juniorere Teammitglieder sind, die jetzt nicht irgendwie natürliche Interaktionspunkte mit mir in der täglichen Zusammenarbeit haben. Und da einmal zuzuhören und auch zu verstehen, was ist denn ihre Welt und woher kommen sie denn? Und nicht zu urteilen. Also ich manchmal verstehe ich auch nicht, wieso Sachen gemacht werden, die gemacht werden. Aber dann ist es auch so und das auch zu akzeptieren. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Und das auch vom Leadership abzuverlangen, ne? Und zu sagen, wir müssen nicht verstehen, also den gesamten Menschen so verstehen, aber wir können ihn akzeptieren. Und das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, dass man das eben trennt, Verständnis von Akzeptanz.
Ich hatte, also wir hatten natürlich auch mal geguckt, so wo du aktiv kommunizierst und wo du so deine Reise teilst. Und du hast einen Spruch in deinem Instagram-Profil stehen, den ich super finde. Und mich würde aber trotzdem interessieren, was steckt dahinter und warum hast du den, das ist ja immer so die Frage, warum hast du den da hingeschrieben? Ich lese ihn mal vor. Be rebellious, inspire and be inspired always. Und ich glaube, dieses Be rebellious hast du schon deutlich unterstrichen jetzt in den Dingen, die du so gesagt hast. So, also Herausforderungen und die Herausforderungen anzunehmen und auch an die Grenzen zu gehen. Woher kommt oder was steckt dahinter für dich?
Also für mich ist so dieses Be rebellious auch, ja, so dieses den Status quo hinterfragen und dich trauen, das zu hinterfragen und auch mal machen. Also ich finde so dieses Rebellische, also das ist ja auch nicht immer positiv konnotiert. Für mich ist das immer total positiv. Also meine Investment-UG, ich mache ja manchmal auch noch so Angel-Investments, die heißt Rebellion Ventures UG. Ah, also okay. Ich meine das wirklich ernst mit diesem Be Rebellious. Und,
also wir merken uns, Rebellion, Revolution sind genau, so die zwei Begriffe. Gut.
Richtig, also es ist, ich kriege auch immer so, meine Freunde wissen das, wenn die irgendwo so Rebel irgendwo stehen haben, dann kaufen die mir das, weil das ist schon etwas, was ich lange geprägt habe für mich in meinem Leben. Und ja, und ich finde halt so dieses, es ist, so viele Menschen geben sich mit dem Status quo zufrieden und hinterfragen Sachen nicht und tun nicht und sitzen einfach da und sind inaktiv und passiv. Und das versuche ich so ein bisschen damit auszudrücken, zu sagen, beweg etwas. Und das muss nicht groß sein. Also ich bin ein großer Freund von kleinen Sachen. Ich sage auch immer, wenn man in seinem Umfeld etwas bewirkt und wenn jeder das macht, dann verändert sich die Welt. Also es geht auch gar nicht darum, dass jeder irgendwie sich große Aufgaben vornimmt, sondern es mit sich selbst so ein bisschen den nächsten Schritt vereinbart und sagt, was kann ich denn jetzt tun und wo kann ich denn den Unterschied machen? Und das kann mit einem einzelnen Menschen sein, aber so dieses sich nicht damit zufrieden geben, wenn etwas nicht läuft und das zu akzeptieren und das zu hinterfragen und zu sagen, wieso ist das denn jetzt so und was kann ich denn tun, damit es nicht nochmal passiert oder was kann ich in meinem Umkreis tun, damit es in meinem Umkreis nicht mehr passiert und da auch Zivilcourage zeigen und mutig sein und das zu tun und das drückt dieses Be Rebellious für mich aus und dieses Be Inspired und Get Inspired und das geht halt zusammen, so guck links und rechts und hol dir die Inspiration, du kannst dir Inspiration von so vielen Dingen holen, sei nicht so dieses stumpfe Tag ein, Tag aus, das Gleiche machen und sich damit zufrieden geben mit dem Status quo und zu sagen, ich kann eh nichts machen, das finde ich ganz, ganz schlimm. Ich sage auch immer, sei niemals Mittelmaß. Mittelmaß ist das Allerschlimmste, was es gibt. Mittelmaß bewegt einfach nichts.
Würdest du sagen, wenn wir deine Eltern fragen, dass du schon immer so warst? Also, dass die Rebellion irgendwie schon
ja,
bei also der kleinen Sophie war?
Ja, ich war ein unheimlich stures Kind, hatte immer meinen eigenen Kopf. Ich hab einen jüngeren Bruder, der ist nur ein Jahr jünger als ich, also sehr nah zusammen und der hat ein ganz anderes Naturell. Und daher ist auch nochmal so der Unterschied ganz stark zwischen mir und meinem Bruder. Meine Pubertätzeit war ultra schlimm für meine Eltern. Ich glaube, die haben noch immer posttraumatische Belastungsstörungen aus meiner Pubertät. Also das war, also ich habe nie, ich hatte immer meine Grenzen. Ich habe nie irgendwie so Sachen gemacht, wo ich einfach wusste, das ging. Also ich habe nie Drogen genommen, ich habe nicht Alkohol getrunken, ich habe nie irgendwie was Kriminelles gemacht. Solche Sachen, da wusste ich einfach so, das ist die Grenze. Damit komme ich auch zu Hause nicht durch. Aber ich hatte kurze Haare, ich hatte pinke Haare, ich habe Punkrock, Metal, Hip-Hop, ich habe Graffitis gesprüht. Also so wirklich so alles durch, wirklich mit dem lauten Metallica aufgedreht zu Hause. Gleichzeitig aber auch klassische Musik gemacht, also weil das irgendwie so mein Upbringing war, also auch Klavier und Violine gespielt. Und auch wirklich so 3 Tage lang nicht zum Abendessen erschienen, was für meine Mutter total schlimm war, weil so Abendessen immer so Family Time war und einfach gesagt, ich gehe da nicht hin und so Sachen. Also und das wirklich über wahrscheinlich 2 oder 3 Jahre. Aber ich glaube, das war auch einfach wichtig, um mich da selbst zu finden. Aber ich war schon immer ein sehr, ja, stures Kind.
Die Sturheit es kommt dir wahrscheinlich ganz gut als Gründerin jetzt auch im Gesundheitswesen, deswegen ist das ganz gut. Du kennst ja unseren Podcast, hast du eben gesagt, deswegen kennst du wahrscheinlich auch unsere Abschlussfragen schon langsam. Die erste Abschlussfrage kennst du allerdings nicht, weil, wie du weißt, fragen wir ja immer die vorherige Gästin danach, was sie der zukünftigen Gästin so fragt. Und wir haben hier eine Frage für dich mitgenommen von der Künstlerin, Sängerin Larry, falls sie dir was sagt. Und mit Larry haben wir ganz viel über, also oft geht es ja in den Gesprächen oft darum, wie viel man lernt und dazu lernt. Und im Gespräch mit Larry haben wir ganz viel darüber gesprochen, was sie verlernen möchte. Und deswegen ist ihre Frage an dich, was möchtest du denn gerne noch verlernen?
Boah, das ist eine exzellente Frage. Ich möchte gerne diese Zögerlichkeit verlernen, die ich oft verspüre. Das, was wir vorhin schon besprochen haben, dieses, bevor ich nach Hilfe frage, dass ich da wirklich lang darüber nachdenke, wie mache ich das denn jetzt, wann mache ich das, über welchen Kanal und all diese Sachen. Also dieses auch mal nicht nachdenken und Sachen einfach machen und auch mal bold sein und auch mal vielleicht, nach irgendwie einen Anspruch stellen oder nach etwas fragen, was mir eigentlich zu groß erscheint und mal gucken, wo das hinausläuft. Ich glaube, ich habe da keine Antwort, wie ich das gut abbauen kann, methodisch, aber das würde ich gerne verlernen.
Wir können natürlich jetzt noch nicht sagen, wen wir als nächstes treffen, aber du konntest dich auf die Frage zumindest vorbereiten. Welche Frage gibst du uns mit ins nächste Gespräch?
Ja, also meine Frage wäre, und ich hoffe, das ist dann nicht zu privat, aber meine Frage wäre die dunkelste Stunde und wie bist du da wieder rausgekommen?
Oh, okay, gute Frage. Ja, willst du darauf eingehen, welche Stunde das für dich war?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, also ob das jetzt wirklich die dunkelste Stunde war, aber ich habe ja vorhin erwähnt, dass ich vor gut einem Jahr ein Kind bekommen habe und das war in der ersten Lockdown-Woche, wo alles zusammengekommen ist.
Ja.
Also ich habe Kind bekommen, wir mussten alle in Lockdown gehen, wir sind auch in einem Geschäft, was international exponiert ist und so weiter. Und da ist einfach so alles auf mich, innerhalb von wenigen Tagen, alles auf mich reingebrochen. Also Kind, Company, Investoren, Markt, Sorge um alles. Und da hatte ich schon so einen Moment, wo ich mir, also ich wusste, ich komme da wieder raus, weil das waren auch, das konnte ich auch alles rationalisieren für mich.
Da kommt wahrscheinlich dir zugute, dass du dann
genau
diesen Schalter, den rationalen Schalter umlegen kannst, was für viele wahnsinnig schwer ist.
Wahrscheinlich. Von daher, wie gesagt, bin ich da auch wieder rausgekommen, indem ich mir einen Plan gemacht habe, das rationalisiert habe und so weiter und so fort. Aber das war schon, wahrscheinlich in den letzten eineinhalb Jahren eine sehr, sehr dunkle Stunde, wo ich auch wirklich so bei mir selbst war und auch nicht wirklich das teilen konnte mit irgendwem, weil es niemanden gab, der quasi den gesamten Kosmos verstanden hat, sondern immer nur ein Teilaspekt davon.
Mhm. Ja, danke fürs Teilen. Wir nehmen die Frage mit. Du hast ganz am Anfang von deinem Masterplan gesprochen und auch gesagt, dass du vielleicht nochmal zu diesem Masterplan, den du dir vor vielen Jahren überlegt hast, nochmal zurückkommen wirst. Und du hast auch davon gesprochen, dass du gerne innerhalb dieses Masterplans vielleicht nochmal forschen möchtest. Und deswegen will ich mit einer Frage abschließen, die vielleicht so ein bisschen daran anschließt, wenn du jetzt dir vorstellen würdest, als Forscherin zu arbeiten. Und es sind zwei Fragen, die ich hier stelle. An welchem Gebiet, an welchem Thema würdest du gerne forschen wollen? Und wenn du jetzt den anderen Hut wieder aufziehst, nämlich den Hut der Unternehmerin, der Gründerin, der Frau, die gerne Herausforderungen annimmt, welchen Titel würdest du deinem Buch geben über dein eigenes Leben? Also im Prinzip brauchen wir zwei Titel oder ein Thema für deine Forschung und einen Titel für dein Buch.
Also ich komme ja aus der Kardiologie und aus der Stammzellenforschung. Ich glaube, wenn ich zurückgehen wollen würde, dann wäre das vielleicht gar nicht mehr medizinische Forschung, sondern ist so Neuroökonomie zum Beispiel. Also wo man wirklich das Thema Entscheidungsprozesse im Gehirn mit tatsächlichen Use Cases verbindet. Also ganz einfache Sachen sind so, wo man einmal so erforscht. Und das ist ja auch so, dass man glaubt, dass man ist ja total rational im Entscheidungen treffen, aber in Wahrheit ist es sehr stark emotional getrieben und interessiert mich total. Also wie treffen Menschen Entscheidungen und was sind da so die neurologischen Prozesse dahinter, gekoppelt mit einem tatsächlichen quasi Use Case in der Wirtschaft wahrscheinlich. Also das, glaube ich, wäre so mein Forschungsgebiet. Buch, ich bin auch schon mal gefragt worden, ob ich ein Buch schreiben möchte und deswegen habe ich auch tatsächlich schon mal über einen Buchtitel nachgedacht. Damals habe ich gesagt, ich würde einen Buchtitel, also das war so der Working Title und der hieß Against All Odds, also entgegen aller Wahrscheinlichkeit. Und ich weiß aber nicht, ob mir der Titel nicht zu negativ ist. Also ich dann sage, oh, es war alles so schwierig und irgendwie so alles stand gegen mich und trotzdem habe ich es geschafft. Aber das ist so das, was mir als erstes dazu eingefallen ist, zu sagen, als ich in einer kleinen Stadt in Österreich geboren wurde und aufgewachsen bin, hätte man mir wahrscheinlich nicht zugetraut, sowohl quasi im Kennenlernen, aber auch statistisch einfach nicht zugetraut, zu dem, wie mein Leben sich entwickelt hat. Und war das der Working Title.
Das ist ein sehr guter Working Title und passt total gut zu deinen vielen anderen Herausforderungen, wo es ja auch immer darum geht, sozusagen gegen alle Wahrscheinlichkeiten oder Voreingenommenheit auch so anzugehen.
Ja, genau, von daher kommt es. Ich bin halt immer so ein Gegner von Herumnölen. Also ich bin halt so, okay, wenn es dir halt nicht gefällt, dann mach etwas. Und da war ich halt so an dem Punkt zu sagen, ist das vielleicht so ein Nöltitel. Aber wer weiß.
Ja, super. Nee, wir sind gespannt. Entweder auf die Forschungsarbeit oder auf den Buchtitel oder alles andere, was natürlich noch kommt aus unternehmerischer Perspektive. Das war ganz toll mit dir. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und wir haben ja schon ganz am Anfang gesagt, wir sehen uns dann auf einen Drink im Kiez. Wir haben festgestellt, wir wohnen in einem Bermuda-Dreieck von Bars und Restaurants. Also die Auswahl sollte nicht so ganz schwer fallen. Nein, aber ich bin, wie gesagt, ich bin ja mit einer Vorfreude und diesem Endlich-Wort in unser Gespräch gestartet. Und das war wirklich, hat sich total bestätigt. Ich hätte es sehr schön gefunden, wenn wir uns im Studio getroffen hätten. Aber ich danke dir für die Zeit und vor allem auch für die Einblicke in, ja, ich nenne es mal so, Durchbrüche oder das Überschreiten von Herausforderungen, was ich finde, zieht sich total durch beruflich, aber auch privat und sportlich gesehen und so weiter, zieht sich total durch deine Geschichte und hat mich irgendwie daran erinnert, dass es eigentlich genau darum geht, sich nicht immer zu hinterfragen, sondern wirklich einfach zu machen und zu gucken, wie sieht denn so eine Grenzerfahrung aus und was macht die mit mir und wie kann ich eigentlich den Status quo hinter mich lassen? Also vielen Dank.
Ich checke auch aus. Ich habe eingangs gesagt, dass ich in so eine Welt eintauche, die ich gar nicht so gut kenne. Die Startup-Welt kenne ich natürlich sehr gut aus erster Hand und auch als Coach. Nur die medizinische Welt und die Welt, in der du dich bewegst, kenne ich mich weniger aus, eben fast nur als Patient dann. Deswegen hatte mich das total inspiriert, inwiefern du und ihr die Dinge da rangeht und wie strukturiert ihr da rangeht und da eure Chancen nutzt und kreiert. Und wenn ihr, ich will jetzt keine Werbung in eigener Sache machen, aber sobald ihr anfängt, Gespräche zu führen über Leadership-Entwicklung, sollten wir einfach mal sprechen, wie man sowas macht. Da habe ich ein paar Tipps vielleicht und ganz, ganz losgelöst von irgendwelchen beruflichen Arbeit, aber da helfe ich euch gerne beim Durchdenken. Und was ich toll fand, ist wirklich dieses ständige in der Discomfortzone zu sein. Das scheint so wirklich dein Ding zu sein und das treffe nicht oft Leute, die in so einer Discomfortzone sich auch wirklich aktiv reinbegeben bis zu den letzten drei Schritten vor der Atemnot. Deswegen vielen Dank fürs Teilen und total schön, dass es endlich geklappt hat. Vielen Dank. Wie checkst du aus?
Ja, vielen Dank euch auch für das sehr wunderbare Gespräch. Also das sind auch einfach keine Standardfragen, die man normalerweise bekommt, sondern ich habe auch wirklich gemerkt, dass ich nachdenken muss, denn wahrscheinlich denke ich mir jetzt im Anschluss vom Podcast, oh Mann, hätte ich das doch anders beantwortet oder so, aber ich glaube, das ist auch irgendwie Teil der Sache. Ich habe mich total gefreut, euch auch kennenlernen zu dürfen. Wie gesagt, ich bin großer, großer Fan vom Podcast seit langer Zeit und ich würde mich auch total freuen, wenn wir mal uns im echten Leben auf einen Drink treffen. Und ja, ich komme auf jeden Fall auf das Leadership-Training zurück, David. Das ist ein Thema, das beschäftigt mich sehr. Und wie gesagt, ich glaube auch wirklich daran, dass man da externe Hilfe braucht. Also da werden wir uns schon noch sprechen.
Sehr gut. Das machen wir dann im Kiez bei einem Drink. Vielen Dank und euch weiterhin. Nee, wir reden dann auch über andere Sachen.
Okay, gut. Super, gut. Danke.
Danke dir.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, dass du dabei warst. Und wenn du uns helfen möchtest, unsere Podcast-Gästin und unseren Podcast noch erfolgreicher zu machen, dann teile doch gerne diese Folge auf Social Media oder direkt mit deinen Freunden und Freundinnen. Und natürlich freuen wir uns über jeden Kommentar auf Apple Podcasts. Und falls dir dieses Gespräch gefallen hat, wovon wir ausgehen, dann legen wir dir gerne nochmal zwei andere Folgen ans Herz. Einmal Episode Nummer 15 mit der Gründerin von Berlo, Katharina Kurz. Oder Episode Nummer 64 mit Mengting Gao, der Gründerin und CEO von Kitchen Stories. Also vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Vielen Dank auch an unseren Partner Schieß Mercedes für die Unterstützung dieser Folge. Und vielen Dank an unsere großartige Jasmin Stuckinger für die redaktionelle Arbeit an dieser Folge. Und wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dann, macht es gut, habt eine gute Zeit und passt auf euch auf. Eure Isa und euer David.